am wichtigsten ist aber, dass man dann das, was man gedacht hat, was man geredet hat, dass man das tut.
Heute sprechen wir mit Eigentümer und Top-Manager Horst Pirker, CEO der VGN Medienholding, mit Medienmarken wie News, Trend, Format und Woman. Er gestaltet diesen Wandel aktiv mit. Heute erklärt er uns, wie sich das Unternehmen vom klassischen Magazinverlag hin zu modernen Communities transformiert und welche Schritte nötig sind, um die KI-Ära anzustoßen. Willkommen bei Leaders of Transformation, der Podcast für die volle Schubkraft in deinem Unternehmen. Ich bin Alexander Zauner. Los geht's. Herr Pirker, wir freuen uns extrem, dass Sie heute zu Gast sind in unserem Podcast Leaders of Transformation. Legen Sie vielleicht ganz kurz los und erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern, wofür sind Sie verantwortlich, wo sind Sie dran gerade?
Ja, wofür ich verantwortlich bin, ist schon mal eine gute Frage. Jedenfalls formal bin ich verantwortlich unter anderem für die VGN Medienholding. Das ist früher einmal ein Magazinverlag gewesen und ist jetzt eine Zusammenfassung in einer Gruppe von Marken, die bestimmte Communities versuchen zu servicieren. Also versuchen, Menschen mit einem starken gemeinsamen Merkmal zu dienen und sich dadurch von sonstigen medialen Angeboten zu unterscheiden.
Das ist schon extrem spannend, das ist schon die erste Auflage, dieser Shift von Magazin zu Community. Vielleicht tauchen Sie da kurz rein und holen uns ab. Weil das ist schon eine komplette strategische Änderung auch dessen, wie man auf die eigene Identität schaut, oder?
Ja, ja. Eigentlich war es ja so, früher einmal, ich muss da leider historisch beginnen, steht einem alten Mann zu. Früher einmal war es ja so, da hat jemand eine Idee gehabt. Sagen wir mal der Oskar Bronner oder sonst wer hat eine Idee gehabt, hat ein Produkt kreiert und hat dieses Produkt in den Markt gesetzt, in der Hoffnung, dass das möglichst viele Menschen nutzen, weil es dann ein Geschäft sein könnte. Ja. Dann hat es eine Phase gegeben, wo das nicht so sehr ideengetrieben oder individuell getrieben war, sondern wo das von Themen getrieben war. Also es hat irgendein Thema gegeben, sagen wir Auto oder Bauen oder Immobilien oder wie auch immer, ein Thema gegeben, das benutzt wurde, um mit Medien ein Geschäft zu machen. Und ich glaube, diese beiden Zugänge, die sind nicht mehr besonders erfolgsversprechend, sondern man musste einen neuen Zugang kreieren, insbesondere natürlich, wenn man ein Medienhaus übernimmt, das verlegerischer Herkunft ist. Also das früher einmal ein Verlag war und früher einmal nur die Plattform Papier bedient hat. Das war eine starke Plattform, die bedient wurde. Und das ist eine Plattform, das weiß jedes Kind, die inzwischen erheblich unter Druck geraten ist. Und auf diesen Druck Antworten zu finden, ist nicht übertrieben trivial. Und das ist das, was wir halt versuchen. Und dazu gehört als ein Mosaikstein das Emanzipieren von der Plattform Papier in das, was ich plattformagnostisch nenne, also völlig losgelöst von der Frage, auf welcher Plattform dann Inhalte ausgespielt werden. Und das dreht sich, Entschuldigung, wenn ich das noch anfüge, das dreht sich dann auch um eine Neufassung von Adressaten, die wir, und das kann ich dann gerne auch noch vertiefen, die wir eben Community nennen.
Vielleicht erzählen Sie gleich, weil Community ist, klingt nach viel und wenig, klingt extremes Passwort. Wenn Sie Community sagen, woran denken Sie?
Das stört mich so mit dem Passwort, weil das ist tatsächlich ein Passwort für die meisten Menschen. Wir haben aber ganz eine strenge Definition. Was ist eine Community? Eine Community sind Menschen mit zumindest einem starken gemeinsamen Merkmal, mit einer betriebswirtschaftlichen Nebenbedingung. Das muss eine Menschengruppe sein und ein Merkmal sein, das überdurchschnittlich monetarisierungsfähig ist. Also überdurchschnittlich wirtschaftlich nutzbar ist. Was sind das für Gruppen? Das sind Gruppen mit einer hohen Kaufkraft, eine Möglichkeit, oder mit viel Einfluss, oder idealerweise mit der Verbindung, nämlich viel Einfluss, viel Kaufkraft.
Sie haben Marken weg von das reine Magazin auch in Richtung Marke gesprochen. Sie haben da unfassbare Marken am österreichischen Markt etabliert über die Jahre, von News über Trend, über Format, über Woman. Wie gelingt das, Marken zu bauen in einer Welt, wo das ja schon eins der zentralen Erfolgskriterien ist, jetzt, egal ob sozusagen in der neuen und in der alten Welt?
Ja, ja. Eigentlich muss ich zuerst einmal sagen, das haben andere Menschen gebaut. Diese Marken vielleicht weniger, aber diese Medien, die sie ursprünglich waren, ja, haben andere Menschen gebaut. Ich habe selber auch welche gebaut, andernorts.
Ja.
Aber hier in Wien sind das Medien, die andere Menschen gebaut haben. Zum Beispiel schon der schon erwähnte Oskar Bronner oder die Fellner-Brüder oder noch einmal andere, die diese Medien gegründet haben. Und denen gilt natürlich schon auch mein Respekt, weil ich habe selber, wie gesagt, Medien gegründet, darunter auch solche, die, von denen niemand weiß, dass ich da an der Wurzel stand, wie etwa Willhaben und so, das jetzt eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen Euro hat. Also da ist ein bisschen was passiert. Also die haben Medien gegründet und auf diesen Substanzen dürfen meine Kolleginnen und Kollegen und ich jetzt aufbauen. Aufbauen ist vielleicht ein bisschen zu hübsch gesagt, weil eigentlich ist es diese vormaligen Medien, heutigen Marken, durch eine sequenziell disruptive Entwicklung zu führen. Mhm. Und disruptiv, das ist auch so ein Passwort, das unterschätzt wird, weil disruptiv heißt, naja, es ändert sich halt ein bisschen was und ich muss darauf reagieren. Disruptiv heißt in der Substanz zerstörerisch. Mhm. Und einer zerstörerischen Entwicklung entgegenzutreten, das ist schon eine interessante Herausforderung.
Mhm. Vielleicht beschreiben Sie nur, um alle Hörerinnen und Hörer da reinzuholen, wenn Sie zerstörerisch meinen, was meinen Sie, was passiert da gerade in der Welt der Medien?
Ja, es ist ja nicht nur in der Welt der Medien, es reden ja auch Menschen in Bezug auf Automobilhersteller von einer disruptiven Entwicklung, wo ich schon in einen Streit darüber eintreten würde, ob das schon Disruption ist. Aber einwandfrei ist es im Bereich der Mediendisruption, müssen wir nicht diskutieren, da ändern sich einfach statisch bedeutende Säulen des Geschäfts, also etwa das Geschäftsmodell, die Audience, also Hörer, Seher, User und so weiter. Da ist viel in Bewegung und da zerbrechen Modelle und Unternehmen sowieso.
Mhm. Mhm.
Und also da lege ich die Hand dafür ins Feuer, dass das die Disruption ist, die Professoren wie Christensen oder Michael Porter beschrieben haben.
Mhm. Jetzt entwickeln Sie das Unternehmen ja seit vielen Jahren auch durch diese Veränderung. Wie kommen Sie zu einem Bild der Zukunft? Wie kommen Sie zu Ihrem Richtig und Falsch, wo Sie hinwollen, wo Sie und Ihr Führungsteam hinwollen? Wie entsteht das? Und gerne auch, in welche Richtung wird es gehen? Aber da komme ich ganz zum Schluss dann natürlich auch nochmal hin.
Ja, also mein prinzipieller Zugang ist, weil ich das ja auch an der Uni unterrichte, ist Strategie. Das heißt, das allererste, was ich tue, ist strategische Arbeit, in dem orientiere ich mich im Wesentlichen an einem Harvard-Modell, das ich aber natürlich über die Jahrzehnte selber adaptiert habe für meine Bedürfnisse, für meine Begrifflichkeiten, für meine strategische Umgebung. Aber die Basis ist Strategie und ich behaupte jetzt, Strategie ist auch wieder so ein Passwort. Jeder sagt, er hat eine Strategie und meine Erfahrung ist, dass gemessen an dem, was ich Strategie nenne, mehr als 90% der Unternehmen oder der Organisationen oder auch der Individuen, also der Menschen, alles andere als eine Strategie haben, sondern dass die halt irgendwas tun. Kompetenter und weniger kompetent und hoffentlich die meisten sehr kompetent, die tun was, das ist schon einmal super, weil das Tun ist ja wichtiger als das Reden oder auch, ich würde sagen, das Denken ist in beiden Fällen hilfreich, aber das Reden hilft manchmal auch. am wichtigsten ist aber, dass man dann das, was man gedacht hat, was man geredet hat, dass man das tut. Dass möglichst viele Menschen in einem Binnensystem an diesem Tun mitwirken, weil alleine ist man ja viel zu schwach und zu granular, um den Ansprüchen des Tuns gewachsen zu sein.
Herr Pirker, da ist jetzt so viel drinnen gewesen. Holen Sie uns vielleicht kurz rein. Sie haben von Modell und Strategiemodell. Wie kommen Sie zu dem? Ist das ein regelmäßiger Prozess? Treffen Sie sich mit Ihrem Team und überlegen das? Holen Sie sich Berater rein oder holen Sie sich Inspiration im Ausland? Wie entsteht in dieser disruptiven Welt ein Jahr, so wie Sie sagen, es ist nicht völlig trivial momentan, wie entsteht der Glaube und die Hoffnung, man hat das zukünftige Bild?
Ja, also im Strategieprozess bin ich sehr streng mit mir selber und auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich habe schon gesagt, ich folge da im Wesentlichen einem Harvard-Modell. Das beginnt im Grunde mit der berühmten Ist-Analyse des Binnensystems, also der Organisation, des Individuums oder eben eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe. Das heißt einmal Ist-Analyse, ich sage es meinen Studierenden immer, wie in der Millionenshow, die Scheinwerfer nach innen. Zweiter Schritt, die Scheinwerfer drehen sich nach außen auf das Umfeld, das eine Organisation, ein Individuum, und ich muss das jetzt nicht immer wiederholen, umgibt, also Scheinwerfer nach außen, was ist rundherum los? Ja, ja. Das nenne ich dann das Bühnenbild. Okay. Ja? Also das Unternehmen, die Organisation etc. ist der Star im Mittelpunkt und es gibt zu diesem Star ein Bühnenbild, weil es findet auf einer Bühne statt. Mhm. Das sind die zwei Ist-Analysen. Und dann gehe ich in einem dritten Schritt in eine sogenannte, wie ich das halt salopp nenne, Wirt-Analyse. Nämlich entwickle eine, natürlich mit Menschen rundherum, entwickle ich eine Vorstellung, wie wird sich dieses Bühnenbild, diese Umgebung, diese strategische Umgebung, wie wird sich das in den nächsten 3 bis 5 Jahren entwickeln? Und darauf folgt Schritt 4, das, was am lustigsten und am spannendsten ist, weil am zähesten sind die Ist-Analysen. Da kann man schon auch die Mühen der Ebene spüren. Mhm. In der Wirt-Analyse ist es schon ein bisschen lustiger, weil da kann man Zukunftsentwicklungen abschätzen und die meisten Dinge, die in der Zukunft passieren, sind ja heute schon grundgelegt. Aber der vierte Schritt, nämlich das Positionieren, das ist sicher der lustigste Schritt, weil da heißt es, welche Rolle will ich, will mein Unternehmen, meine Organisation in dieser von uns gezeichneten Zukunft, dem Bühnenbild der Zukunft, welche Rolle wollen wir dort spielen? Und dann erst, Schritt 5, kommt die Maßnahmenebene. Das ist zu tun, 1, 2, 3. Und meine Erfahrung ist, wenn die Leute von Strategie reden, die fangen alle bei der Maßnahmenebene an und sagen, was tun wir jetzt? Wir haben ein Problem, was tun wir?
Und lassen aus der Analyse.
Ja, oder wir haben eine Vision, was tun wir? Und dieses Vorspiel wird vermieden, weil das ist Mühe der Ebene, aber auch noch eine kleine Erfahrung, die auch zu teilen, besser 3 Stunden Strategie machen, als mit den Maßnahmen beginnen. Mhm. Noch ein bisschen besser 3 Tage Strategie machen und vielleicht noch einmal besser 3 Wochen Strategie machen. Da würde ich aber dann abzuregeln beginnen, weil Strategie jahrelang zu machen, hat nur insofern eine Berechtigung, als dass ich sie rollierend überprüfe und anpasse. Also schaue, passen meine Annahmen noch, wie ist die Abweichung und so weiter, und darauf zu reagieren.
Mhm. Sie entschuldigen mich, ich frage natürlich jetzt schon auch nach, was hat das bedeutet in den Maßnahmen, in den Handlungsfeldern für Ihre Unternehmen und Unternehmen? Was ist passiert in den letzten Jahren? Was haben Sie konkret versucht neu zu denken?
Ja, wie gesagt, wir haben so eine Mischung gehabt aus Gründungsidee getriebenen Medien und aus themenbezogenen Medien, also wenn ich an die Gründungsmedien denke, denke ich etwa an den Trend oder auch vielleicht an Woman oder auch an News. Das waren so Gründungsidee, gründergetriebene Medien. Dann hat es aber eben auch solche aus dieser Themenwelt gegeben, wie Autorevue, Yachtrevue und so weiter, wo also Themen in den Vordergrund gestellt waren und man versucht hat, diese Themen gut aufzubereiten. Und ja, und ich habe versucht, was nicht überall gleich leicht und nicht überall gleich möglich war und ist, die jetzt auf diese Community-Strategie zu ziehen und zu sagen, es steht nicht mehr im Mittelpunkt, was war die Gründungsidee. Mhm. Es stehen nicht Themenfelder, also eingeschränkte Themenfelder im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt stehen von uns bewusst beschriebene Menschentypen. Mhm. Ja? Und die haben wir versucht zu identifizieren. Und dann haben wir, also, und das ist eine Pyramide, ja. Die Spitzen dieser jeweiligen Gruppe sind ganz oben und die geht dann prinzipiell beliebig weit runter. Und das ist die eine Pyramide und der zweite Pyramide gibt es auch, nämlich die Bedürfnispyramide. Das heißt, wir haben dann gesagt, diese Art von Menschen, die wir zufriedenstellen oder begeistern wollen, die wir klar definiert haben, top-down. Was haben die in ihrer jeweiligen Bedürfnispyramide ganz oben stehen? Also ich sage es noch an einem anschaulichen Beispiel, am vormaligen Magazin Woman. Woman war, ist ja nicht schwer zu erraten, eine Zeitschrift für Frauen. Sehr erfolgreich, wirtschaftlich auch sehr erfolgreich und sehr populär. Aber ist natürlich über die Jahre erodiert dann, insbesondere mit dem digitalen Wettbewerb und so weiter. Also Woman war eine Zeitschrift für Frauen. Das ist schon ziemlich viel, weil es sind 50% der Bevölkerung.
Breites Publikum.
Sehr breite Zielgruppe. Und die Unterschiede innerhalb dieser, kann man gar nicht mehr Zielgruppe sagen, innerhalb dieser Masse an Menschen, waren ja unendlich. Ja. Und das kannst du im Jahr 2025, aber schon vorher und nachher sowieso nicht vernünftig
abbilden. Nicht alles in ein Magazin. Genau, nicht alles
in ein, dem einen ist es zu tief, dem anderen zu hoch, dem anderen zu feministisch, dem nächsten zu konsumistisch. Also dieser Spagat funktioniert im Jahr 2025 nicht mehr. Das haben wir getan. Weil wir wollten ja die Heritage nicht einfach wegschmeißen.
Ja.
Da funktioniert ja das System prinzipiell. Abnehmend gut, aber prinzipiell. Und was haben wir getan? Wir haben gesagt, okay, wir machen diesen Strategieprozess und so weiter. Im Ergebnis des Strategieprozesses stand eine Community und diese Community heißt naturgemäß nicht mehr Frauen, weil das wären ja wieder 50% der Leute, da hätte man nichts gewonnen, da hätte man nur ein Passwort sozusagen ersetzend hingestellt, sondern wir haben gesagt, wir konzentrieren uns in Zukunft auf Frauen, die vorangehen, auf die Avantgarde. Ja, das ist schon ein ordentlicher Move, weil die Avantgarde, das sind je nach Zählart, wir haben eine Datenbank drüber aufgebaut, das sind auch je nach Zählart so 25.000 bis 100.000, je nachdem, wie tolerant man ist, wie weit man in dieser Pyramide runtergeht. Also wenn die Frau Jelinek, Nobelpreisträgerin, die ist ganz weit oben in dieser Pyramide, da ist aber ziemlich wenig da oben da. Und dann geht man halt so weit runter, wie man glaubt, dass man noch heute noch einen Unterschied machen kann. Mhm. Und das haben wir halt getan und wie gesagt, bei Woman waren das dann die Frauen, die vorangehen. Und dann haben wir uns deren Bedürfnisse angeschaut und nicht einfach die Bedürfnisse der Frauen im Allgemeinen.
Hat das Auswirkungen gehabt, auch wie Sie das Führungsteam zusammenstellen, wie Sie das Management vielleicht auch Verantwortung übergeben?
Naja, wir sind sowieso sehr dezentral in der Führung. Und wir teilen unser Unternehmen in sogenannte Welten. Und die World of Woman oder Woman World ist eine eigene Republik sozusagen. Und die geht ihren eigenständigen Weg im strategischen Rahmen, aber in operativ in völliger Freiheit. Und dort gibt es ein Führungsteam, das ist absichtlich divers. Selbst, es gibt dort selbst in der Spitzenverantwortung sozusagen irrtümlich zufällig einen Mann, aber alle anderen in der Führung sind weiblich in dem Fall und wirklich divers, auch was die Herkunft betrifft, ob die jetzt journalistischer Herkunft sind oder kommerzieller Herkunft oder eher strategischer Herkunft. Die Führung ist einfach divers aufgestellt und das halte ich für super wichtig. Ja.
Das heißt, Sie haben rund um die oder anschließend an die Communities oder an die Menschengruppen, die Sie begeistern wollen, tatsächlich auch die Führungsteams ausgerichtet in der Organisation.
Ja, aber ich bin einer, der, so wie ich es vorher gesagt habe, ich habe schon einen großen Respekt für die Heritage. Also das sind keine Tauschvorgänge. Okay. Da kann schon mal vorkommen, ein Tausch da oder dort. Also, ja. Aber prinzipiell versuche ich, Systeme in ihrer genetischen Substanz zu erhalten, aber eine neue Interpretation dessen zu schaffen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Und diese Mischung aus Respekt vor dem, was da ist, vor der Genetik und Freude an der Erneuerung, an der Innovation, ich glaube, diese Balance macht dann auch mir Spaß.
Was für ein spannender Blick auf die Strategie und die digitale Transformation in der Medienbranche. Das war Horst Pirker, CEO der VGN Medienholding. Im zweiten Teil machen wir einen Deep Dive in die Führungschallenges des Spitzenmanagers. Wir sprechen darüber, wie er Führungskräfte aktiv in den Umbau einbindet und wie wichtig es ist, von der Strategie ins Tun zu kommen, um am Ende wirklich erfolgreich zu sein. Sei nächsten Donnerstag wieder mit dabei bei Leaders of Transformation, dem Podcast von Business Gladiators. Bis bald.